In der heutigen Folge dreht sich vieles um das Thema IPOs. Wir berichten über neue Details zum SpaceX IPO, über den 20-fach überzeichneten Börsengang von Cerebras und über einen der unsichtbarsten Hidden Champions Deutschlands. Außerdem gratulieren wir allen Investoren zum Aufstiegsbonus.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Und damit herzlich willkommen zu Märkte kompakt, heute am Dienstag, den 19.05.2026. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Rückblick diesmal, machen dann weiter mit zwei Unternehmen und am Ende kommt dann noch regionaler Teil und dann den Ausblick. Also eigentlich alles wie immer und von daher schauen wir mal, wie letzte Woche die Börse so aussah und das war gar nicht mal so positiv. Fangen wir hier in Deutschland an. Der DAX schloss die Woche mit minus 1,5%. Besonders schwach waren letzte Woche Airbus, BMW, Münchner Rück, Heidelberg Materials, Siemens Energy und Zalando, alle irgendwo zwischen 3-4% die Woche abgeschlossen. Gut waren dagegen Adidas, Bayer, Merck und Infineon, die waren besonders positiv. Aber sehr durchwachsen, gerade der Freitag, aber da kommen wir gleich nochmal zu, war so ein bisschen der Hauptgrund, warum die Börsen dann im Minus endeten. Der S&P 500 schloss die Woche mit minus 0,01%, also war es auch irgendwie eine komplette Nullrunde. Und der Nasdaq schloss die Woche mit minus 0,26%. Jetzt switche ich mal eben, wollte ich eigentlich am Ende erzählen, aber passt vielleicht auch jetzt gerade, dass die Berichtssaison inzwischen auch überwiegend gelaufen ist. Also aus dem S&P 500 haben inzwischen 91% berichtet, aus Deutschland, also dem DAX, 92% der Unternehmen und insgesamt über die ganze Welt, also dem MSCI World, haben inzwischen 88% berichtet. Von daher neigt sich das auch ein bisschen dem Ende zu, werden wir dann gleich auch sehen im Ausblick. Machen wir weiter mit Gold. Gold eigentlich auch bemerkenswert, dass wenn die Aktienmärkte fallen und da Druck reinkommt aus irgendeinem Gründen, meistens ja Gold so der sichere Hafen ist. Gold hat die Woche mit minus 4,15% abgeschlossen, also nochmal deutlich schlechter als alle Aktienmärkte. Bitcoin war bis Freitag sogar 1% im Plus, gab dann aber am Wochenende nochmal ein bisschen ab. Und schloss die Woche jetzt dann einschließlich Sonntag bei minus 3,24%. Ja, und wenn ich jetzt die Entwicklung von Öl, also von WTI, erzähle, dann wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen auch erklären, wieso die Aktienmärkte so schlecht waren. WTI hat nämlich am Freitag nochmal ziemlich stark zugelegt und schloss die Woche mit über 10% ab, 10,75, wenn wir genau sein wollen, und stehen aktuell bei ca. 108,61 US-Dollar. Und auf die Gründe gehst du jetzt ein.
Genau, das sind ja eher so Gründe, die mit dem Iran-Konflikt in Verbindung stehen. Aber das wohl strukturell bedeutendste Ereignis der Woche kam am vergangenen Mittwoch. Kevin Warsh wurde vom Senat mit 54-45 Stimmen als 17. FED-Vorsitzender bestätigt. Das ist das knappeste Bestätigungsvotum in der FED-Geschichte. Sein Amt trat Warsh offiziell am 15. Mai an, dem Tag, an dem Jerome Powells Amtszeit als Vorsitzender endete. Powell verlässt jedoch nicht die FED, er bleibt als einfacher Gouverneur an Bord, bis eine Justizermittlung bezüglich einer teuren Renovierung des FED-Hauptquartiers abgeschlossen
ist. Auch selten, dass man danach eigentlich bleibt, ja. Ne? Normal gibt man dann den ganzen Sitz ab.
Ja, für Warsh ein anspruchsvolles Umfeld. Er übernimmt in einem durch den Iran-Konflikt angefeuerten Inflationsumfeld. Der in der vergangenen Woche gemeldete Verbraucherpreisindex stieg im April auf 3,8% im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist der höchste Stand seit 2023. Die Energiepreise stiegen im April um 3,8% und waren damit für über 40% des gesamten CPI-Anstiegs verantwortlich. Benzin verteuerte sich im April um 5,4% und das sind schlappe 28% im Vergleich zum Vorjahr.
Ist das jetzt USA oder?
USA, ja, okay. Genau. Aber auch die Erzeugerpreise und der am Freitag gemeldete Empire-Index deuten auf steigende Inflationsgefahren hin. Und mit den Midterms, die wir dann sehen, interessante Zwischenwahlen, die auf uns zukommen.
Mit Sicherheit, ja.
Und es wird auch ein interessanter Juni, denn Ende der vergangenen Woche wurden die Details zum größten IPO der Geschichte veröffentlicht. Wir hatten es ja schon mehrfach, glaube ich, im Podcast auch drin, dass er ansteht. SpaceX plant ein Listing an der Nasdaq für den 12. Juni. Das Unternehmen strebt eine Bewertung von 1,75 bis 2 Billionen US-Dollar an und will rund 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Der bisherige Rekord liegt bei Saudi Aramco, 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Besonders relevant für Investoren, SpaceX hat im Februar 26 die KI-Firma xAI aus dem Musk-Universum übernommen, die nun vollständig integriert wird und als SpaceX AI firmiert. Investoren kaufen damit nicht nur Raketen, sondern ein kombiniertes Weltraum- und KI-Unternehmen. Und die Nasdaq hat Anfang Mai extra, ich weiß nicht, ob es extra ist, aber neue Fast-Entry-Regeln eingeführt, die es neu gelisteten Megacaps ermöglicht, binnen 15 Handelstagen in den Nasdaq 100 aufgenommen zu werden, sofern die Market Cap unter den Top 40 Werten des Index liegt.
Weißt du, wo diese Handelszeit vorher lag?
Nein.
Aber ich glaube irgendwo so schon ein paar Monate, jetzt nicht ein paar Tage, ne?
Nee, ich könnte mir vorstellen, dass das auch für diesen Börsengang geändert wurde.
Klar, ja. Naheliegend zumindest. Ich meine, es kommen ja auch noch ein paar, ne? Wenn wir jetzt von OpenAI, Anthropics, vielleicht Polymarket und so weiter und so fort, mag das vielleicht schon mal so eine Vorkehrung
gewesen sein. Ja, genau. Naja, und das wiederum würde natürlich automatische Käufe durch passive Indexfonds zur Folge haben. Also das Motto bleibt, to the moon. Das waren jetzt schon drei Meldungen ohne Trump, daher jetzt nochmal zum US-Präsidenten. Zum einen die China-Reise von Trump, die ursprünglich Anfang April geplant war und wegen des Iran-Krieges auf Mitte Mai verschoben wurde. Reuters fasste es nüchtern zusammen. Trump verließ China ohne große Durchbrüche beim Handel oder bei chinesischer Hilfe zur Beendigung des Iran-Krieges. Trotz zweier Tage voller Lobeshymnen auf Xi Jinping, so schrieb Reuters. Und ich glaube, damit kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja.
Gut, es gab einen Boeing-Deal über 200 Flugzeuge.
War aber auch enttäuschend, weil man mit 500 Flugzeugen gerechnet hat.
Ja, also auch insgesamt maximal unspektakulär. Und kaum wieder in den USA meldet sich Trump in gewohnt staatsmännischer Manier über seine Plattform Truth Social zum Thema Iran. For Iran, the clock is ticking and they better get moving fast or there won't be anything left of them. Ja, insgesamt brachte das neue Unsicherheit am Freitag und das ist das, was dann zu den steigenden Ölpreisen führte, damit steigende Inflationssorgen.
Ganz genau. Und dann bist du durch, weil dann hätte ich sogar noch die Renditen einmal mitgebracht, was da passiert ist. Oder?
Heute kam ja nochmal die Meldung, dass er, also entgegen seiner True-Social-Mitteilung gesagt hat, der geplante Angriff, der wurde abgesagt, weil man sich in guten Verhandlungen befindet. Ne? Also insgesamt chaotisch.
Die Frage ist, wie lange nimmt die Börse diese ganzen Verhandlungen, die da stattfinden, die gut waren und dann wieder schlecht und dann zieht sich das. Wie lange macht die Börse das noch mit? Also wann darf man dem wirklich glauben? Ich glaube, so wirklich, dass man sagt, jetzt ist zu Ende, dann müssen auch beide Seiten sagen, es ist zu Ende, weil es ist meistens ja irgendwo immer einseitig.
Es bleibt schon marktbewegend, ne? Also
ja, klar.
Zumindest der Ölpreis, der reagiert drauf.
Da kann man es mit am besten ablesen.
Aber diplomatisch echt schwer einzuordnen alles.
Absolut, ja.
Ja, dann
Und der steigende Ölpreis, die 10,5%, die da letzte Woche dran standen, führen natürlich dann automatisch dazu, dass die Inflationssorgen wiederkommen. So ein bisschen die Parallelen zu 2022, vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon in die Richtung steigende Inflation heißt steigende Zinsen. Und dementsprechend ist natürlich immer so ein Vorbote der Leitzinsen dann auch immer die Staatsanleihen, wobei sich bei den Zweijährigen gar nicht so viel getan hat, aber bei den Zehnjährigen. Die zehnjährige deutsche Staatsanleihe war letzte Woche, Anfang der Woche noch bei knapp 3% und liegt inzwischen bei 3,16%, also auch ein ordentlicher Anstieg. Und wenn man sich den Chart mal anguckt, dann ist das überwiegend der Freitag an einem Tag. Bei den USA sieht es ebenfalls extrem aus. Auf eine Woche haben die Renditen rund 4% angezogen und sind von rund 4,45 auf 4,62% angestiegen. Und schaut man jetzt nochmal auf die Erwartungen, was die Leitzinsen angeht, dann sind wir hier wir für Europa weiterhin zu 90% geht man davon aus, dass wir im Juni die erste Zinserhöhung sehen. Tatsächlich ist es im Juli noch uneinig, ob eine Zinserhöhung eingepreist ist. Aktuell tendenziell ja, aber ich meine, da war nur 55% drin. 45% sagt keine Anpassung. Also es zeigt sich dann, was weiterhin mit dem Öl und der Inflationserwartung angeht. Und bei den USA, wo man ja eigentlich im laufenden Jahr mit Zinssenkung gerechnet hat, geht man aktuell davon aus, zu 98%, dass im Juni keine Veränderung kommt, und auch zu 93% geht man davon aus, dass im Juli auch keine Veränderung kommt. Es steht aber alles und fällt alles mit der Inflationserwartung und entsprechend auch mit der Energie.
Ja, und die jüngsten Inflationskennzahlen deuten doch darauf hin, dass da was kommt. Ne?
Ja, man sieht aber auch da, dass es halt überwiegend Energie ist, weil wenn man dann mal die Kerninflation sich anschaut, also rausgerechnet die Energie und die saisonalen Produkte, dann sind wir da auf einem eigentlich ganz guten Niveau. Aber inklusive der Energie sind wir halt bei den Werten, die du gerade auch schon gesagt hast, bei irgendwo rund 3%, ne? 2,9 oder was. Ja, so viel soll es gewesen sein zu der letzten Woche. Wir haben zwei Unternehmen mitgebracht und würde sagen, der IPO zieht sich heute so ein bisschen durch. Aber fang du mal an.
Ich fange mal an, genau. Am 7. April habe ich in der Folge 163 über Jenoptik berichtet und bin da schon über eine Verbindung zum heutigen Unternehmen gestolpert. Aber gehen wir mal zurück in den Dezember 2020. Die ersten Dosen des BioNTech-Impfstoffs verlassen die Produktion in Mainz. Winzige Glasfläschchen, kaum größer als ein Daumen. Was kaum jemand weiß, diese Fläschchen wurden wenige Kilometer entfernt hergestellt von einem Unternehmen, das seit über 140 Jahren Spezialglas produziert, von Schott Pharma, einem der unsichtbarsten Hidden Champions Deutschlands. Die Geschichte beginnt 1884 in Jena, also auch da, wo Jenoptik,
ja.
Genau. Otto Schott, Chemiker, gründete gemeinsam mit Ernst Abbe und Carl Zeiss das glastechnische Laboratorium Schott und Genossen. Seine Obsession, ein Glas, das Hitze standhält, sich nicht verbiegt und chemisch nicht reagiert. 1887 gelingt ihm das Borosilikatglas, so genau so heißt es. Bis heute das Material.
Du hast das geübt? How to pronounce.
Borosilikatglas, genau. Ja, eigentlich das, wo die gesamte pharmazeutische Verpackungsindustrie drauf aufbaut. Und das ist einer der seltenen Fälle, wo eine 140 Jahre alte Erfindung noch heute den Weltstandard setzt. Ab 1911 produzierte Schott Glasrohren für Ampullen. Das Unternehmen expandierte und ist heute in 34 Ländern vertreten. Und das Besondere, die Schott AG gehört der Carl Zeiss Stiftung. Die Anteile dürfen per Satzung nie verkauft werden. Ein Unternehmen, das dem Kapitalmarkt im wahrsten Sinne entzogen ist. 2022 wird Schott Pharma als eigenständige Einheit ausgegründet. Im September 2023 folgt der Börsengang, IPO, in Frankfurt. Seinerzeit der größte IPO des Jahres in Deutschland.
Okay.
Ja, was macht Schott Pharma so genau? Zwei Segmente. Drug Containment Solutions, das sind wir als Ampullen, also die Behälter, in denen Medikamente lagern und transportiert werden. Vials sind diese kleinen Glasfläschchen mit einem Gummistopfen oben, der mit einer Spritze durchstochen wird, um den Inhalt zu entnehmen. Klassisch diese Impfstofffläschchen. Kapullen sind schmale Röhrchen mit Gummistopfen, die direkt in ein Injektionsgerät eingesetzt werden, zum Beispiel in so ein Insulinpen. Und Drug Delivery Systems sind vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, die Systeme, mit denen sie verabreicht werden, also direkt verabreicht werden. Und der entscheidende Punkt, Schott ist nicht irgendein Zulieferer. Gemeinsam mit nur zwei weiteren Unternehmen, dazu gehört Gerresheim aus Deutschland und die italienische Stevanto, kontrolliert Schott rund 90% des Weltmarktes für pharmazeutische Glasverpackungen. 9 von 10 Fläschchen weltweit also. Ja, und ein Oligopol von beeindruckender Stabilität und hohen Eintrittsbarrieren. Zu den Kunden zählen die 30 größten Pharmakonzerne der Welt, Pfizer, Novo Nordisk, Eli Lilly und so weiter. Konkrete Umsatzanteile nennt Schott nicht. Was bekannt ist, ein nicht genannter Großkunde hat Ende 25 weniger Glasspritzen bestellt als erwartet. Die Aktie hat direkt darauf reagiert. Die Mittelfristziele wurden direkt gesenkt. Vermutlich war es ein GLP-1-Hersteller, aber na, da gibt es ja diese Umstellung auf Spritze auf Tablette.
Ja.
Aber das bleibt Spekulation. Die aktuellen Zahlen, 240 Millionen Euro im ersten Quartal Umsatz, Nettogewinn plus 12% und die Jahresprognose wird bestätigt. Nochmal kurz zurück zur Pandemie. BioNTech und Moderna standen vor einem Problem. Ihr mRNA-Impfstoff muss minus 80 Grad gelagert werden und normales Glas bricht bei solchen Temperaturen. Schott hatte die Lösung, speziell angepasste Borosilikatglas Vials und Polymerspritzen für tiefste Kühlketten. Genau. Und Schott war einer von drei Vial-Lieferanten für BioNTech und Pfizer. Und ein regionaler Cluster direkt in der Rhein-Main-Nachbarschaft von BioNTechs Zentrale. Ja, und man beschreibt das Investmentprofil von Schott Pharma eigentlich ganz treffend. Man kauft nicht die Spekulation auf einen Impfstofferfolg, man kauft die Schaufel. Also auch so ein Schaufelhersteller im Goldgräbervergleich. Egal welcher Impfstoff sich durchsetzt, egal welcher Wirkstoff der nächste Blockbuster wird, er muss in Fläschchen. Und das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit von Schott.
Es sei denn, es sind Tabletten.
Es sei denn, es sind Tabletten. Genau, und der Rückgang der mRNA-Nachfrage nach der Pandemie hat sich schon bemerkbar gemacht. Dann schloss sich eigentlich da der GLP-1-Boom, Ozempic und Wegovy an und kompensierte das einigermaßen. Strukturell ist Schott fast immer dabei. Eine letzte Frage, die man sich vielleicht noch stellt, hat Schott etwas mit KI und Rechenzentren zu tun? Und die Antwort ist differenziert. KI-Chips werden auf Substraten aufgebaut, bisher auf Kunststoff. Das Problem, die Substrate verbiegen sich unter KI-Workloads, überhitzen, verlieren Präzision. Glas löst dieses Problem. Und die Muttergesellschaft Schott AG ist einer der führenden Anbieter solcher Halbleiter-Spezialgläser, neben Corning und dem japanischen AGC. Intel, TSMC, Samsung arbeiten alle an einer Umstellung. 2026 soll das Jahr der Massenproduktion sein. Aber das
muss ich aber, die Chips selber werden aus Kunststoff hergestellt, oder? Weil die gedruckt werden die ja auf dem Wafer, welcher ja aus Silizium besteht. Oder was genau ist aus Kunststoff?
Die Basis, also diese Grundlage, wo alles drauf aufgebaut wird.
Okay, ja gut. Weil sonst würde ich gleich Blödsinn erzählen, wenn ich sage, dass die Wafer aus Silizium sind. Es sei denn, Silizium ist Kunststoff, aber so tief bin ich da auch nicht drin.
Silizium
ist doch Sand, oder? Nee, Quarz war Sand. Ich guck's nach. Während du zu Ende bringst, guck ich
Silizium
nach.
Silizium hatten wir auch schon mal in einer Folge.
Ja, ich meine sogar von dir, oder?
Silizium wird aus Quarzsand hergestellt.
Silizium, Quarz, ah, okay. Ja.
Genau. Und
Halbmetall.
Ja, Quarzsand ist ja auch die Grundlage für Glas.
Ja, das stimmt. Hier schließt sich der Kreis wieder.
Aber wie gesagt, das ist die Schott AG und nicht Schott Pharma. Also die börsennotierte Tochter hat keinen Anteil in diesem KI-Universum. Also eine Börsenoption auf KI-Glasgeschäft gibt es da nicht. Weil die Stiftung halt nicht verkauft. Was bleibt, ist eine faszinierende Geschichte, Glasexpertise, die seit 1887 letztendlich greift. Schott Pharma ist da, glaube ich, eine unverzichtbare Infrastruktur in der Medizin. Kein Impfstoff ohne so ein Vial und keine Spritze ohne Glas. Und wenn wir auf die Zahlen schauen, hatte ich ja gerade schon mal kurz angerissen, Schott Pharma hat im ersten Halbjahr eine robuste Leistung gezeigt und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, was auch unsere DZ-Bank veranlasst hat, die Kaufempfehlung zu untermauern.
Die haben Coverage darauf? Auf ja. Schott Pharma? Ja, Wahnsinn. Ja. 2,5 Milliarden groß oder was habe ich da gerade gesehen? Ja.
Genau, und dieses Segment Drug Containment Solutions mit diesen Vials und Kapullen, das überzeugte. Mit einem organischen Wachstum von 7,3%. Dieser Erfolg wurde maßgeblich durch eine hohe Nachfrage nach hochwertigen Verpackungslösungen wie vorsterilisierten Produkten getragen. Und es gab eine Schwäche im Bereich Drug Delivery Systems. Das sind diese vorgefertigten Spritzen, auch so diese Abnehmspritzen. Und da gab es wohl auch eine einmalige Wertberichtigung in einer kundenspezifischen Glasspritze, was so Profitabilitätseinbußen geführt hat. Die Prognose wurde allerdings bestätigt, Umsatzwachstum von 2-5%, einer weiterhin attraktiven Marge von gut 27%. Die DZ-Bank sieht einen fairen Wert hier Aktie bei 21 Euro, aktuell notiert die Aktie bei 16,50 Euro. Wir haben noch Einschätzung von Bärenberg, der sagt 22 Euro, die UBS 25,90, Jefferies ist ein bisschen pessimistischer, hat eine Hold-Empfehlung ausgesprochen, 15,50, Barclays auch, Equal Weight mit 16 Euro. Naja, die Geschichte der Aktie ist, glaube ich, besser als der Kursverlauf. Seit dem Börsengang 2023 steht ein Minus von 46%. In den letzten 12 Monaten ging es minus 38%, allerdings seit Mitte März diesen Jahres mit einer leicht steigenden Tendenz. Ja, so viel zu Schott Pharma, dem IPO aus 2023. Kommen wir in die aktuelle Zeit, Lukas?
Ja, ich habe nachgeguckt. Übrigens, Silizium ist lateinisch und heißt Kiesel. Vielleicht wegen dem Kieselstein, ich weiß es nicht. zur Herstellung von KI-Materialien braucht es Silizium, Metalle und Kunststoffe.
Ja.
Eine Mischung aus ganz vielen. Das nur so am Rande. Ja, ich habe, wir kommen in diesem Jahr konkret in die letzte Woche. Und zwar spreche ich über den größten US-Tech-Börsengang seit 2020, als Snowflake an die Börse gegangen ist. Diesmal war es Cerebras System.
So viele schwierige Wörter heute, ne?
Ja, Cerebras. So heißen die, so heißt die Aktie, gelistet am 13. Mai an der Nasdaq. Man hat den Ausgabeaufpreis etwas angehoben auf 185 US-Dollar, also schon am oberen Ende der Spanne. Die Orderbücher, als sie dann an die Börse gegangen ist, waren 20-fach überzeichnet und am ersten Handelstag eröffnete die Aktie bei 350 US-Dollar.
Ja, wir haben intern auch schon mal gesprochen, das erinnert so an den... An das Jahr 2000, ne? Neuemission, ja. Maximal überzeichnet.
20-fach überzeichnet, ja. Und dann am ersten Handelstag, ja, fast doppelt so hoch wie der Ausgabepreis. Bewertung liegt damit rund bei 56 Milliarden Dollar. Und wenn man mal auf die Bewertung insgesamt schaut, dann ist der, also Nvidia hat einen Forward, also Kursumsatzverhältnis von 20, die werden also mit dem 20-fachen erwarteten Umsatz gehandelt und Cerebras mit dem 57-fachen Umsatz. Das heißt, wir gucken aber hier auch bewusst auf den Umsatz, weil so viel Gewinn ist noch nicht da. Gucken wir auf das KGV, dann würden hier utopische Preise stehen. Deswegen guckt man meistens auch insgesamt bei Startups eher auf das KUV, auf das Kursumsatzverhältnis. Wobei man hier auch sagen muss, Cerebras macht schon Gewinne, aber die sind halt so klein, dass sie jetzt trotzdem das KGV zerschießen würde. Aber das heißt, man zahlt hier schon eine ordentliche Prämie und die Frage ist, wofür? Und jetzt wird es so ein bisschen mehr, weniger zahlenmäßig und mehr erklärungsmäßig.
Bedürftig,
ja. Auf jeden Fall baut Cerebras KI-Chips, aber anders als zum Beispiel Nvidia, weil, wie macht es der Standard, jeder KI-Chip wird meistens auf einem Wafer gestanzt, also ein Stück Silizium, etwa Pizza groß. Und normalerweise druckt man dann 100 einzelne Chips darauf und am Ende werden sie dann auseinander gestampft. Nvidia hat zum Beispiel, also der B200-Chip oder H200 gibt es ja auch, es gibt B200, ist, und da kommen wir zu dem Daumen, den du gerade auch schon genannt hattest, ist etwa so groß wie ein Daumennagel. Also ein Chip, ein Daumennagel. Dementsprechend kriegt man da relativ viele Chips raus. Cerebras macht das anders. Die stanzen ihre Chips nicht aus dem Wafer, sondern die nehmen aus diesem runden Wafer quasi das größtmögliche Quadrat heraus. Das ist 21 mal 21 Zentimeter, also Teller groß, und behandelt dann den ganzen Wafer als einen einzigen Chip. Auf diesem Stück sitzen dann 900.000 Rechenkerne, 4 Billionen Transistoren, 44 Gigabyte interner Speicher, und der Chip ist dann natürlich 58 mal größer als der von Nvidia und hat entsprechend aber auch 2625 mal mehr Speicherbandbreite. Wieso ist das so relevant? Weil das tatsächliche Nadelöhr in der KI heutzutage nicht mehr das Rechnen ist, sondern das Hin- und Herschicken von Daten zwischen den Chips plus natürlich, wir haben es oft genug hier auch genannt, das ganze Thema rund um Energie. Aber darum geht es heute nicht, sondern mehr um das Hin- und Herschicken. Bei Nvidia sitzen nämlich 8 GPUs in einem Server, ganz viele Server in einem Rack, je nachdem wie groß der ist. Das ist quasi dieser Schrank und alles muss permanent irgendwo kommunizieren über Kabel, Switches, Glasfaser. Das sind dann die ganzen Datacenter-Ausstatter, Arista, eine Cisco, wir haben letzte Woche Zahlen gesehen, die waren gut, die machen dann quasi das. Und jede Bewegung kostet also entsprechend Zeit und Strom. Und bei Cerebras laufen die Daten halt innerhalb eines Chips. Das heißt, die Strecke ist halt nicht über einen Server in den anderen, sondern Millimeter klein. Und das Resultat ist tatsächlich, dass die Sprachmodelle von Cerebras rund 2500 Token Tokens pro Sekunde liefern, während Nvidias Top-System rund 1000 Tokens liefert. Also 2,5-mal schneller sind die Chips von Cerebras. Wer sich jetzt fragt, was bringt mir so ein Token und was ist das überhaupt? Ich habe es mal recherchiert, und zwar ein Token, das ist der Begriff, der bei Sprachmodellen meist relevant ist. Ein Token sind meist 3 bis 4 Zeichen groß. Das heißt, wenn wir jetzt das Wort Wertpapier mal nehmen, dann ist das aufgeteilt in Wert, Pap und Ihr, also 3 Tokens. Man sagte pauschal, im Englischen ist ein Token circa 3/4 eines Wortes, im Deutschen ist das etwas weniger, also weil die Wörter länger sind, sind es weniger eines einzelnen Wortes. Und wenn man das jetzt also umrechnet, dass die Cerebras-Chips 2500 Tokens pro Sekunde ausgeben, dann sind das 1800 Wörter pro Sekunde. Ich glaube, man liest in 4 bis 5 Wörter in einer Sekunde. Ist das schnell? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kann man 1800 Wörter nicht in einer Sekunde lesen. um mal so eine Einordnung zu bringen. Klingt also erstmal nicht gut für Nvidia, wenn die alles deutlich schneller können. Ist aber ein bisschen differenzierter zu sehen, weil der Grund ist tatsächlich nicht mal die Hardware, sondern er heißt CUDA. CUDA ist nämlich die Software von Nvidia, und die gibt es seit 2007. Jeder ernstzunehmende KI-Forscher, jeder Programmierer der Welt arbeitet also mit CUDA. Und es gibt ja Millionen Programmierer, die genau diese Sprache, sag ich jetzt mal, beherrschen. Und 1000 fertige Bibliotheken, wo ich quasi aus fertigen Bauteilen oder wenn ich mein Ziel zusammenbauen will, ja, aus einer Bibliothek nicht alles selber schreiben muss. Ich habe das mal verglichen mit einem 3D-Drucker. Jeder, der einen zu Hause hat, weiß, dass es Bibliotheken gibt, und ich muss nicht jedes Teil, was ich da erstellen muss, selber designen, sondern ich kann aus der Bibliothek quasi die fertige Druckvorlage nutzen, und das ist hier genauso. Und für die ganzen Leute, die dann halt die Chips nutzen, also die können sich jetzt die Frage stellen, nutze ich weiter Nvidia oder steige ich um? Und umsteigen bedeutet, ich müsste den Code umschreiben, ich müsste Personal umschulen und jede Pipeline neu komplett schreiben und validieren. Und ja, wirtschaftlich nur für ein bisschen schneller, wobei ist ja schon deutlich schneller, aber ist das eigentlich kaum machbar.
Hat Nvidia schon einen gewissen Burggraben.
Ja, das ist der Burggraben tatsächlich. Ja. Also alle, die irgendwo mit den Chips arbeiten, haben halt auch alles auf diese Sprache, sag ich mal, ausgelegt. Und das mal eben zu ändern, ist wäre Wahnsinn. Genau. Und Cerebras hat jüngst noch 2 Deals gelandet. Im Januar hat OpenAI einen Vertrag unterzeichnet zu 750 Megawatt Rechenleistung ausgebaut oder ausbaubar auf 2 Gigawatt bis 2030. Und das Volumen soll laut Prospekt in Dollar über 20 Milliarden betragen. 750 Gigawatt Megawatt, entsprechen ungefähr einem 3/4 Atomkraftwerk, das ausschließlich Cerebras-Chips füttert. Im März folgte dann noch ein Deal mit AWS, also mit Amazon, und zwar ein bindendes Termsheet für den Einbau in die eigenen Rechenzentren. Man muss sich jetzt vorstellen, die wollen sich natürlich auch breiter aufstellen, die ganzen Unternehmen, deswegen nutzen die nicht nur Nvidia, sondern wollen auch da, ich sag mal, Alphabet nutzt ja auch die eigenen Chips, AWS, haben wir über ARM gesprochen, ich weiß nicht, aber bei ARM ist es ja auch sehr extrem. Und von daher gibt es hier 2 Deals mit OpenAI und AWS. OpenAI hat ja auch ganz viel über die CUDA-Plattform geschrieben. Also ich glaube, das erste Paper, was sie veröffentlicht haben, war auch auf der Software von Nvidia. Und ja, soweit schon mal ganz gut. Jetzt die ungemütliche Seite. Cerebras Umsatz 2025, $510 Millionen. Davon waren 86% nur aus den Emiraten, also faktisch nur ein einzelner Kundenkreis. Das macht das Geschäft regulatorisch relativ verwundbar, weil die USA, wir kriegen es ja in China mit, sehr streng prüft, welche KI-Technologie in den Nahen Osten gehen darf. Und das war auch der Grund, warum der IPO, der in 2024 eigentlich geplant war, gescheitert ist, weil man da ja bestimmte Vorkehrungen bzw. was die Auslieferung der Chips angeht, kritisch hinterfragt hat. Und im Auftragsbestand, ich habe gerade mal 2 Aufträge genannt, stehen aktuell $24,6 Milliarden. Davon will das Management 15% in 26 und 27 realisieren. Das wäre also, wenn wir die $510 Millionen mal nehmen, eine Umsatzverdreifachung. Und ja, hört sich ganz gut an, aber halt auch da sehr abhängig von OpenAI. Und dementsprechend lässt sich eigentlich zusammenfassen, ich will jetzt gar nicht auf den Kurs eingehen, weil den gibt es ja erst seit letzter Woche. Es ist also die Wette ist nicht, dass Cerebras Nvidia abnimmt oder stürzt, sondern Die Wette ist, dass es genug Kunden gibt, die ein Stück weit weg wollen von Nvidia und nicht stark genug sind, wie Alphabet es selber zu bauen. Und ob diese Welt dann so schnell wächst, wie es aktuell die Bewertungen zeigen, lässt sich sehen und ist eine offene Frage. Aber ja, aktuell ist OpenAI einer der wichtigsten Hoffnungsträger, weil wenn die vielleicht auch absagen, was ja auch bei Microsoft ein großes Thema war, dann dürfte es hier auch erstmal sehr böse aussehen, weil die sehr abhängig von wenigen Kunden sind.
Okay.
So viel zu Cerebras und CUDA und Nvidia und Tokens.
Dann kommen wir mal in die Region.
Genau.
Ja, im lokalen Teil schauen wir heute in den Fußballbereich rein und der, ist der FC Schalke, ich muss gerade überlegen, erste FC Schalke, nein, FC Schalke 04 ist in die erste Bundesliga aufgestiegen. Yeah, Glückwunsch.
Man hört, du bist leidenschaftlicher Schalke-Fan, oder?
Eigentlich müsste
ich würde mindestens eine Person aus unserem Team auch kennen, die das ganz anders gesagt hätte.
Genau, dazu geht nämlich auch ein Gruß raus an unseren blau-weißen Kollegen René, der höchstwahrscheinlich selbst gerne davon berichtet hätte. Apropos René, heute ist der Tag der 4-Minuten-Meisterschaft von S04. Denn heute vor 25 Jahren hat Patrick Andersen das Tor in der Nachspielzeit FC Bayern gegen den HSV geschossen und damit war dann Schalke doch kein Meister.
Ist das wirklich genau heute?
Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Krass. Heute. Sorry René, aber...
aber ein Zufall.
Ja, zurück zu Schalke. Wir hatten im Podcast auch schon mal darüber berichtet, dass Schalke zur Refinanzierung Anleihen ausgegeben hat. Und in der jüngsten Emission 90 Millionen fällig 2030 gibt es einen Bundesliga-Bonus von 1,5% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga, sodass sich nicht nur die Fans des FC Schalke über den Aufstieg freuen können, sondern auch die Investoren. Insgesamt ist Schalke weiterhin, was die Finanzen angeht, auf Stabilisierungskurs. Laut dem letzten Geschäftsbericht konnten die Verbindlichkeiten im Vergleich zu 2024 um gute 14,8 Millionen auf insgesamt 147 Millionen gesenkt werden. Zur weiteren Stabilisierung werden sicherlich auch die Mehreinnahmen aus der ersten Liga behilflich sein. Und dazu gehören auch die Mehreinnahmen mit dem neuen Trikot-Hauptsponsor, der künftig auf den blau-weißen Trikots zu sehen sein wird. Und das ist auch ein Unternehmen aus der Region bzw. aus NRW. Und es handelt sich um die Bäumer Group aus Beckum. Diese bringt dem FC Schalke rund 7 Millionen Euro pro Jahr, was ungefähr einer Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Hauptsponsor entspricht. Das seit 90 Jahren familiengeführte Unternehmen ist in wirklich einigen spannenden Bereichen unterwegs, beschäftigt gute 6.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern und ist im Bereich Intralogistiklösungen, fördern, verladen, palettieren, verpacken, sortieren und verteilen, Weltmarktführer sogar. Der eine oder andere wird sich sicherlich schon mal auf dem Weg in den Urlaub gefragt haben, wie werden eigentlich die Koffer transportiert, wenn man sie am Flughafen abgibt. Und genau hier kommt die Bäumer Group ins Spiel, die die modernen Gepäckfertigungsanlagen für Flughäfen fertigt. Neben diesem Bereich gibt es noch viele weitere spannende Bereiche. Da ist zum Beispiel noch zu nennen das Thema Mineralien und Bergbau, also auch passend zu Schalke. Verpackungslösungen für Konsumgüter, also Palettenware eindecken. Materialhandling für die Düngemittelindustrie, Abwicklungssysteme für Paketbranchen, also schon relativ breit aufgestellt. Hat einen jährlichen Auftragseingang von guten 1,8 Millionen Euro und einen Umsatz von 1,23 Milliarden. In Summe, glaube ich, hat sich der FC Schalke da sportlich gut aufgestellt, aber auch mit einem neuen Trikotsponsor auch nochmal die Einnahmenseite deutlich verbessert und das passt sehr gut. Herzlichen Dank geht raus an Marc, der das ganze Thema Schalke vorbereitet hat. Dank dir.
Er ist auch Schalke-Fan, ne?
Er ist auch Schalke-Fan.
Deswegen war da mehr Leidenschaft drin.
Ja, so ein paar Verrückte
muss es ja geben. Als in deinem Juhu gerade.
Ja. Okay, so viel aus der Region. Lukas, guck mal nach vorne.
Machen wir noch schnell den Ausblick, genau. Bei der volkswirtschaftlichen Seite kommen heute noch Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt. Wachstum aus Japan. Morgen gibt es dann noch die finale Inflation für Europa. Da wurde ja schon immer eine Schätzung rausgegeben. Dann am Donnerstag kommen die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und deren Dienstleistungen für Deutschland, für die USA und Frankreich. Freitag dann nochmal den IFO Geschäftsklimaindex für Deutschland. Auf der Aktienseite hatte ich ja eingangs schon gesagt, wird es ein bisschen ruhiger, was die Berichtssaison angeht. Aber heute kommt noch Home Depot. Morgen schaut dann, ja, glaube ich, die ganze Welt und ja, alle ja, alle Welt, alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Interesse an den Kapitalmarkt haben, auf die Zahlen von Nvidia, die nachbörslich kommen. Donnerstag geht es dann weiter mit Walmart, John Deere, Take-Two und NIO. Und Freitag wird es dann tatsächlich ruhiger. Da habe ich hier nichts stehen, was relevant ist.
Ja, Mittwoch wird echt nochmal spannend, ne?
Ja, Mittwoch.
Jensen Huang hat ja die Latte doch selbst ein bisschen hochgelegt.
Ja, mit den eine Billion bis 2027. Ja. Deswegen ist der Umsatz schon auch relevant. Und wird drauf geschaut, ob die denn da auch ein ordentliches Wachstum haben, weil die eine Billion, die muss man erstmal schaffen. Wir haben es damals, glaube ich, sogar zusammen gesprochen. Das ist eine Vervierfachung des Gewinns. War es eine Vervierfachung? Ich glaube, eine Vervierfachung, aber.
Verdoppelung?
Verdoppelung oder Vervierfachung. Also auf jeden Fall wird sich zeigen, ob die es schaffen. Ja. Sonst müsste man nochmal in die Folge reinhören, weil wir haben es damals gesagt.
Ja,
ja, und damit neigt sich alles dem Ende zu, sowohl die Berichtssaison als auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Machen Sie es gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.